Die Doktorarbeit unserer Familienministerin Dr. Christina Schröder trägt den Titel Gerechtigkeit als Gleichheit. Darin geht es darum, wie weit CDU-Abgeordnete die Einstellung von CDU-Mitgliedern zur Frage, ist Gerechtigkeit Gleichheit, richtig einschätzen und mit ihnen darin übereinstimmen. Die Dissertation sorgte jetzt für einige Aufregung, weil die vielbeschäftigte Ministerin nach Meinung einiger Kritiker zu viele Arbeiten dafür von Hilfskräften hatte erledigen lassen. Am Ende wurde aber entschieden, dass das durchaus zulässig gewesen ist. Kommen wir aber mal zum Inhalt. Unsere Kollegen vom Deutschlandfunk haben die Dissertation rezensiert und fällen das Urteil: vorhersehbare Ergebnisse, eine mustergültige Typ-2-Arbeit. Das heißt, da gab es für die Wissenschaft nichts Neues, für einen Doktortitel reicht's aber. Und niemand sollte 39,95 Euro für dieses Buch ausgeben. Klare Worte. Soweit die Rezension unserer Kollegen. Ob man dem folgt, muss jeder selbst entscheiden. Doch die Kritik geht im Internet darüber hinaus. Der Blogbetreiber von Forschungsmafia.de, Hartmut Danisch, sieht darin nämlich noch mehr. In seinen Augen handelt es sich um Promotionsbetrug. Die Dissertation sei pseudowissenschaftliches Gefasel voller Mängel und Fragwürdigkeiten. Insbesondere die Statistik hält Danisch für eine Milchmädchenrechnung. Dem wollen wir jetzt mal nachgehen. Das sind harte Anschuldigungen und die kann nur eine Expertin einordnen. Am Telefon ist jetzt Katharina Schüller, unsere D-Radio-Wissen-Statistik-Expertin. Hallo Frau Schüller.
Hallo.
Sie haben sich mit der Doktorarbeit befasst und Sie kennen auch den Blog. Ist die Kritik des Bloggers gerechtfertigt?
Hey, erstmal muss ich mich bedanken. Wir haben heute ein richtiges Hörerthema. Der Blogger Herr Danisch hat mich nämlich gefragt, ob ich zu dem Thema was sagen kann. Und ein weiterer Dank geht an den Mike Michalke, ein Diplompsychologe und Blogger auf reaktanz.de. Der ist auch regelmäßiger Hörer und der hat mir noch eine zweite Expertenmeinung zukommen lassen zu den Methoden. Das hat mir sehr geholfen. Erstmal geht's in der Arbeit laut Einleitung darum, die Verbreitung von drei normativen Positionen zu untersuchen. Nämlich die erste: Gerechtigkeit ist Gleichheit für alle. Das nennt die Autorin strenger Egalitarismus. Das heißt also, Armut und Reichtum sind schlecht. Die zweite Position: Ungleichheit ist gerecht, wenn die am schlechtesten Gestellten davon profitieren. Sie nennt das gemäßigter Egalitarismus. Und die dritte Position wäre: Gerechtigkeit hat mit Gleichheit gar nichts zu tun, solange der am schlechtesten Gestellte absolut kein schlechtes Leben führt. Das nennt sie Non-Egalitarismus. Das heißt, Armut ist schlecht, Reichtum aber nicht. Eine Seite später schränkt sie das dann ein bisschen ein. Es geht um eine Untersuchung bei CDU-Bundestagsabgeordneten und CDU-Mitgliedern. Auch hier wieder um drei Fragen. Nämlich: Vertreten Abgeordnete dieselben Einstellungen wie Mitglieder in dieser Frage Egalitarismus oder Non-Egalitarismus? Sie nennt das objektive Responsivität. Dann: Nehmen die Abgeordneten die Einstellungen der Mitglieder richtig wahr? Das ist die Perzeption. Und glauben sie, die Einstellungen der Mitglieder auch richtig zu vertreten? Das ist ihre subjektive Responsivität. Jetzt schreibt Herr Danisch, die CDU-Mitglieder sind ja gar keine repräsentative Stichprobe, weil Parteimitglieder, die ihre Einstellungen nicht vertreten, sind austreten und weil Abgeordnete meist diejenigen sind, die die Einstellungen der Mitglieder sowieso am besten vertreten. CDU-Mitglieder sind tatsächlich nicht repräsentativ für Wähler oder Bürger, aber das behauptet Frau Dr. Schröder auch gar nicht. Die Stichprobe selber aus den CDU-Mitgliedern wurde repräsentativ gezogen. Repräsentativ heißt hier, sie bildet nicht hier, sondern generell. Sie bildet die Gesamtheit der CDU-Mitglieder zum Befragungszeitpunkt gut ab. Und es ist noch eine geschichtete Stichprobe, das heißt, sie hat jeweils 500 Befragte gezogen aus West und Ost, damit man in den neuen Bundesländern genug Fragebögen kriegt. Da gibt es nämlich nur 8,77% CDU-Mitglieder. Es ist eine andere Frage, ob man so ein Thema untersuchen muss, aber das ist ja heute nicht mein Thema.
Genau, das lassen wir mal so stehen. Da haben ja die Kollegen vom Deutschlandfunk was zugesagt. Für diese Dissertation, da wurden 1000 CDU-Mitglieder und alle CDU-Bundestagsabgeordneten damals befragt. Das Ganze ging mit einem Fragebogen. Da hatten 48,5% der CDU-Mitglieder und sogar über 75% der Abgeordneten darauf geantwortet. Das hält der Blogger Danisch für erstaunlich hoch, ja, wenn nicht sogar für zu hoch.
Ja, was ein normaler Rücklauf ist, darüber gibt es viele verschiedene Meinungen. Also das schwankt von 10-90% in schriftlichen Befragungen, habe ich gefunden in der Studie von 1970. Ein amerikanisches Methodenlehrbuch von 1997 schreibt im Schnitt 30% bei schriftlichen Befragungen. Viola Neu, die 2007 für die Konrad-Adenauer-Stiftung auch eine Befragung unter CDU-Mitgliedern durchgeführt hat, sagt, bei Organisationsmitgliedern seien 20% gut. Jetzt schreibt aber Frau Dr. Schröder, sie hätte eine Erinnerung nach der Total Design Methode durchgeführt. Total Design Methode heißt einfach nur, das sind Tipps zur Gestaltung des Fragebogens und zur Motivation im Anschreiben. Zum Beispiel, dass man selber unterschreibt, sich bedankt, einen frankierten Rückumschlag beilegt und sie hat auch ein Erinnerungsschreiben rausgeschickt. Bei Total Design Methode, TDM, gibt es dann theoretisch noch eine zweite Erinnerung, wo man nochmal den Fragebogen verschickt und eine dritte Erinnerung per Einschreiben, das hat sie nicht gemacht. Jetzt gibt es verschiedene Forscher, unter anderem der Erfinder von TDM, der sagt, ein Rücklauf von 74-75% bei konsequenter Anwendung von TDM ist durchaus normal. Das heißt, man hat beim Erstversand 40% Rücklauf, dann nach der ersten Erinnerung nochmal 20, 10% nach der zweiten und so weiter. Jetzt hat Frau Dr. Schröder bei den Mitgliedern zuerst 26% und nach der Erinnerung nochmal 22% Rücklauf bekommen. Sie bezeichnet das gegenüber Viola Neu, die insgesamt knapp 30% hatte, als relativ hoch. Aber Viola Neu hat nichts davon geschrieben, dass sie ein Erinnerungsschreiben geschickt hätte oder TDM angewandt hätte. Und die liegt damit ja genau im Lehrbuchdurchschnitt. Also kann man sagen, Frau Dr. Schröder, damals noch Köhler, hätte mit einem Erinnerungsschreiben nach TDM-Lehrbuch eigentlich 60% erwarten können. Damit war sie sogar relativ schlecht und bei den Abgeordneten normal bis gut, vielleicht weil sie selber Abgeordnete ist. Aber ich finde jetzt hier keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie Fragebogen erfunden hätte oder so. Also das ist schon alles noch im grünen Bereich.
Also den Punkt können wir wohl als entkräftet ansehen. Einmal zu der Namenssache, wenn man sich das Buch jetzt entgegen der Empfehlung der Kollegen vom Deutschlandfunk kaufen will, dann muss man halt nach Köhler suchen, nicht nach Schröder, weil das war ja vor der Namensänderung, ja. Darunter ist das Buch erschienen.
Man muss auch keine 39,95 ausgeben, das Buch gibt es weitgehend komplett bei Google Docs,
okay.
Also bei Google Books.
Okay, wir haben gesagt, 48,5%, knapp die Hälfte der befragten CDU-Mitglieder haben geantwortet. Ist so eine Stichprobe noch repräsentativ?
Naja, also diese Repräsentativität, die kann man ja immer nur bezüglich Merkmalen prüfen, die man zur Verfügung hat. Also hier waren das Alter und Geschlecht. Und die Autorin schreibt, die Analyse zeige, dass die Befragten im Hinblick auf Geschlecht und Alter relativ gut mit der Grundgesamtheit übereinstimmen. Beispielsweise gibt es in der Mitgliederstatistik der CDU 25,3% Frauen, in der Umfrage waren es 21,3%. Das ist die Meinung der Autorin. Aber man braucht hier keine Meinung, weil man es statistisch testen kann mit einem sogenannten Chi-Quadrat-Test, der prüft auf zwei Verteilungen. Statistisch gleich sind. Wenn ich das mache, finde ich beim Geschlecht eine signifikante Abweichung. Das heißt, bezüglich des Geschlechts ist die Befragung nicht repräsentativ. Ob das jetzt tatsächlich für die Ergebnisse viel ausmacht, ist eine andere Frage. Aber die Autorin merkt auch an, dass sich laut anderen Studien die Nicht-Antworter oder Später-Antworter, also nach mehreren Erinnerungen, gegebenenfalls deutlich unterscheiden von den Antwortern im ersten Anlauf. Das heißt, insbesondere gehören sie in einer niedrigeren Bildungsschicht an. Und das sehe ich jetzt schon wieder ein bisschen kritischer, weil sich herausgestellt hat später, dass Alter und Bildung einen Einfluss auf diese interessierende Einstellung, Gleichheit ist gleich Gerechtigkeit oder auch nicht, durchaus auswirken. Ein Ergebnis ist nämlich, je niedriger die formale Bildung der Befragten, desto eher sind sie egalitär eingestellt. Gleichzeitig bekommt Frau Dr. Schröder raus, dass die Abgeordneten die Verbreitung egalitärer Einstellungen bei Mitgliedern unterschätzen. Und da frage ich mich, ist es wirklich so oder sind vielleicht die Ergebnisse für die Mitglieder, die sie da berechnet hat, in Richtung Non-Egalitarismus verzerrt? Also vielleicht nur ein bisschen, vielleicht auch stärker. Jetzt ist ja Statistik kein Ratespiel, also sie hätte das auch mal testen können mit so einer Art Sensitivitätsanalyse, also hochrechnen, wie sich ihre Ergebnisse verändern, wenn sie den Anteil der Personen mit niedrigerer Bildung hochrechnet, hat sie aber nicht gemacht. Insofern ist es schon etwas kritisch zu sehen.
Der Blogger sagt ja auch, das sei alles nicht nachprüfbar. Das wäre so ein Fall, wo man jetzt auch nicht mehr nachprüfen kann.
Also sagen wir so, ist es schon relativ viel nachprüfbar, weil die Autorin die sogenannte SPSS-Syntax, das ist ein kleines Computerprogramm, das die Auswertung beschreibt, ins Internet gestellt hat. Es ist schön, die durchzulesen und sich dann auch so ein bisschen durchzuwurschteln, was hat sie da eigentlich gemacht. Man kriegt da schon mehr Inhalt, mehr Ergebnisse, auch wenn man jetzt die Zahlen direkt nicht zur Verfügung hat.
Wir haben jetzt vorhin gehört, es wurden verschiedene Einstellungen, gemäßigter Egalitarist und so weiter, danach wird gefragt. Aber ich meine, ich kann ja schlecht fragen. Sind Sie ein gemäßigter Egalitarist?
Nee, also es gab noch eine Aufwärmfrage, ob man die sozialen Gegebenheiten in Deutschland eher gerecht oder ungerecht findet. Dann eine Frage, wo man sich entscheiden musste, ob man im Zweifelsfall eher für Gleichheit oder Freiheit wäre. Dann hat die Autorin erstmal eine Zusammenhangsanalyse gemacht zwischen der Priorität Freiheit, Gleichheit und der Antwort auf soziale Gegebenheiten in Deutschland sind ungerecht. Sie hat herausgefunden, dass 52% von denen, die Gleichheit priorisieren, die sozialen Gegebenheiten eher ungerecht finden. aber nur 32% von denen, die die Freiheit priorisieren. Und folgert, das Urteil, dass es in Deutschland eher ungerecht zugehe, ist offenbar meistens egalitär motiviert. Jetzt rechne ich das aber mal anders. Tatsächlich gab es in der Befragung, wenn man es gewichtet nach Ost und West, 77 Personen, die soziale Gegebenheiten ungerecht finden und Gleichheit priorisieren, aber 91, die sie ungerecht finden und Freiheit priorisieren. Das heißt, 54% aller Urteile in Deutschland, gehe es ungerecht zu, sind non-egalitär motiviert, nicht egalitär. Es ist also so, was sie gerechnet hat, stimmt schon, aber nur wenn eine Statistik an sich stimmt, ist diese Darstellung noch nicht objektiv. Dann gibt es eine weitere Frage oder besser gesagt 9 Fragen, in denen es um den Zusammenhang zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit geht. Das ist dann eine sogenannte Likert-Skala.
Kann man das ganz schnell erklären, was eine Likert-Skala ist?
Ja, wenn ich eine Einstellung nicht direkt messen kann, dann überlege ich mir mehrere Fragen, also Items, die alle was mit dieser Einstellung zu tun haben könnten. Und die Befragten sagen, inwieweit sie jeweils zustimmen. Und aus der Summe oder dem Mittel hoffe ich dann sagen zu können, wie stark diese Einstellung ausgeprägt ist. Da gibt's auch so ein paar Tücken bei dieser Skala, insbesondere welche Items nehme ich dann rein oder nicht. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, das jetzt alles zu erklären. Ich kann nur dazu sagen, es ist relativ riskant, anspruchsvollere statistische Methoden wie jetzt eine Reliabilitätsanalyse oder eine Faktorenanalyse anzuwenden, was sie gemacht hat, wenn man sie nicht wenigstens 95% versteht und auch weiß, wann man sie benutzen darf und wann nicht. Also nur damit es wissenschaftlicher aussieht, geht's halt gar nicht, auch wenn das leider ziemlich oft passiert.
Ist das dann ein Problem auch der Betreuer, sowas zuzulassen?
Ich will es mal andersrum sagen. Also diese Arbeit ist jetzt sicher kein untypischer Fall. Ich habe ziemlich viel Doktorarbeiten gesehen, halt vor der Abgabe tendenziell, nicht nach der Abgabe. Und so diese Hunde, die da drin sind, paar sind ein bisschen dicker, sollte man eigentlich nach der Korrektur oder nach der Abgabe nicht mehr finden. Und das würde ich schon dem Treuer anrechnen, dass er bestimmte Dinge nicht gefunden hat. Es ist halt so, viele Doktoranden sind überfordert mit Statistik, obwohl es jetzt eigentlich nichts ist, wovor man Angst haben muss. Und was ich auch ganz süß fand, ist, wenn ich in der im Internet veröffentlichten Syntax dann Kommentare lese wie funktioniert nicht, keine Ahnung warum, dann macht mir das Frau Dr. Schröder schon fast wieder sympathisch.
Die Dissertation von Familienministerin Dr. Christina Schröder wird im Netz als unwissenschaftlich bezeichnet und die Methoden als Milchmädchenrechnung abgetan. Unsere Statistikexpertin Katharina Schüller hat diese Kritik für uns analysiert und erklärt, was man davon halten kann.